Ich freue mich einfach, dass wir jetzt eine Predigt von Birol hören werden. Und ich bitte euch wiederum, dass ihr das so annehmt, dass ihr mit offenem Ohr zuhört, was Gott für euch vorbereitet hat. Denn er hat was vorbereitet. Und es wird gut sein.
Amen. Ihr wisst, heute haben wir den nicht Psalm, sondern Palmsonntag. Und Thomas hatte bereits in der Einleitung schon gesagt, worum es geht. Darum werde ich dieselbe Einleitung nicht wiederholen, sondern nur sagen, was uns heute beschäftigen soll, ist genau ein Spannungsfeld, das Thomas in der Einleitung schon erwähnt hat, nämlich wie, als wäre es Jesus eigentlich gekommen. Ich habe jetzt als bisschen sinnbildlich dafür diese Kreuzesdarstellung von Jesus, wo ein bisschen schwer zu erkennen ist. Je nachdem, wie die Lichtverhältnisse jetzt auch gerade sind, ob die Sonne auf das Bild scheint oder nicht, man kann ihn nicht so genau erkennen. Was hat das mit dem Palmsonntag zu tun? Da kommen wir jetzt zu. Zuerst möchte ich aber mit euch die Geschichte lesen von dem Palmsonntag, was da eigentlich passiert ist. Da steht das in Lukas 19. Und nachdem er das gesagt hatte, zog er, also Jesus, weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht so zu ihm: Der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen: Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. An diesem Einzug fallen vielleicht ein paar Sachen auf. Das ist eine malerische Darstellung davon, die uns heute merkwürdig vorkommen. Zum einen, warum reitet Jesus auf einem Esel ausgerechnet? Warum breiten Menschen ihre Kleider vor ihm aus? Das ist in der damaligen Zeit verständlich gewesen und es hat ja, also das mit dem Esel hat Jesus ja angeordnet. Aber es hat natürlich eine bestimmte Symbolik, eine bestimmte Bedeutung, auf die ich erstmal kurz eingehen möchte. Thomas hat es schon gesagt, das mit dem Esel hat erstmal eine prophetische Bedeutung. Und zwar im Alten Testament, hatte Thomas auch bereits vorgelesen, gibt es eine Prophetie, die genau davon spricht: Der Messias, wenn er kommt, der Messias ist der Verheißene, den das Volk Israel erwartet hat, dass er sie von den Römern befreien würde. Wenn er kommen würde, steht im Alten Testament schon, dann würde er auf einem Esel angeritten kommen, der König, den sie erwarten. Und ein Esel, das hatte ich in einer anderen Predigt schon gesagt, ist ein Friedenstier. Also ein König, wenn er in den Krieg gezogen ist, dann ist er auf einem Pferd geritten. Aber ein Esel ist nicht für uns heute so ein Schimpfwort, ein Esel, sondern ist eigentlich ein königliches Tier gewesen. Also auf einem Esel ist ein König geritten, der in Frieden gekommen ist. Also er kommt als König, aber er kommt besonders als der, der Frieden bringt. Und die Menschen breiten ihre Kleider vor ihm aus. Auch das ist ein Symbol gewesen damals für einen König. Man liest es auch an einer anderen Stelle, lese ich jetzt nicht extra vor, aber genau so, dass als ein König neu neu gesalbt wurde, neu berufen wurde, da haben die Menschen auf seinem Weg ihre Kleider ausgebreitet, ihre Mäntel ausgezogen und auf den Weg gelegt. Wahrscheinlich damit seine Füße nicht staubig werden, werde ich jetzt mal so da hinein interpretieren. Ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls war es ein Symbol für den König, der kommt. Also die Menschen hatten eine ganz bestimmte Erwartung an den, der kommt, an den Jesus, der ihnen jetzt begegnen würde. Und auch das hat Thomas bereits vorgelesen, das Folgende. Oh, falsche Richtung. Das, was sie rufen, das Hosianna, in der Übersetzung heißt es hier, gepriesen sei der König, und kommt aus dem Psalm 118, da heißt es, O Herr, hilf, das heißt eigentlich Hosianna, Herr, hilf, Herr, lass wohl gelingen, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das Hosianna haben wir auch vorhin gesungen, und heute, wenn wir Hosianna benutzen, benutzen wir es in einer anderen Bedeutung. Für uns ist es ähnlich wie Halleluja, ist eigentlich ein Ausdruck der Danksagung, des Lobes. Aber ursprünglich, das Hosianna bedeutet eigentlich Herr, hilf. Warum sagen sie Herr, hilf? Eben genau, weil sie ihn als den Messias erwarten. Der da kommt, es war der Begriff für den Messias, der, den sie erwarten würden. Der das Volk Israel befreien würde von den Römern. Ja, das Land Israel damals war besetzt von den Römern und unter römischer Herrschaft praktisch. Und die Menschen haben erwartet, wenn der Messias kommen würde, dann würde er als König kommen, der die Römer vertreibt aus dem Land, der ihnen wieder ihre Autonomie als Volk und als Staat zurückgeben würde. Und das ist er ja eigentlich auch. Ist ja der König, so heißt es doch in der Prophetie, die wir gelesen haben. Er ist der König, der kommen würde. Es ist ein bisschen wie mit diesem Bild. Je nachdem, wie man guckt, ist es eine Ecke, die entweder nach innen oder nach außen gedreht ist. Komisch, wir betrachten genau dasselbe. Ein Bild, aber was ist es eigentlich? Was stellt es eigentlich dar? Und das ist genau das Problem, was wir hier bei Jesus sehen. Wer ist eigentlich dieser Jesus, der da kommt? Ist er dieser Messias, der Eroberer, der die Römer austreiben würde? Früher, bevor ich in die Gemeinde gekommen bin, da hat mein Vater schon lange die Tontechnik geleitet. Und Deborah, die Deborah, die jetzt auch meine Frau ist, die hat auch schon mit ihm da in der Tontechnik gearbeitet. Und er hat sie immer beschrieben und hat von ihr so erzählt. Ich weiß nicht, ob er einen Hintergedanken hatte, müsste ich mal fragen. Aber er hat sie immer so, ja, das ist so eine Nette und so eine Liebe und so. Und die hilft immer so gerne mit und hat so von ihr erzählt. Und so vor meinem Auge, da ist immer so eine Nette, so eine Liebe, da ist auch so eine gemütliche Frau, so vielleicht knapp vor Rente oder so. Ein bisschen klein und dicklich, so, so eine gemütliche. Es war so mein Bild von ihr, ich kannte sie ja nicht, war ja nicht hier. Könnt ihr euch vorstellen, als ich sie dann das erste Mal gesehen habe, da stand ich dann selber hinter dem Mischpult und dann kommt sie zu mir und sagt, na, alles in Ordnung? Wer ist das denn? Ja, keine Ahnung, Deborah kann es ja nicht sein, die sieht nicht aus wie Deborah. Nicht die ich mir vorgestellt habe. Da habe ich dann natürlich gestaunt. Ja, und groß gestaunt habe ich damals. Jedenfalls, ich hatte ein ganz falsches Bild von ihr. Sie wurde mir beschrieben und die Beschreibung war natürlich zutreffend. Das ist tatsächlich so, wie Deborah ist. Aber ich habe sie mir völlig falsch vorgestellt, obwohl ich sie beschrieben bekommen habe. Und genauso ist es bei Jesus. Er kommt tatsächlich als der Messias. Er kam tatsächlich als der König, als der vorausgesagt wurde, als der Gesalbte, als der die Menschen befreien würde. Aber nicht als der, den sie erwartet haben. Weil er sie nicht befreien wollte von den Römern, sondern befreien von ihrer Schuld, befreien von ihrem harten Herzen. Und eigentlich beginnt der Leidensweg von Jesus, das Kreuz, beginnt eigentlich schon an dieser Stelle. Ich greife jetzt eigentlich eine Woche vor. Aber eigentlich beginnt es schon hier, weil Jesus hineinzieht nach Jerusalem. und ihm zugejubelt wird, die sagen, Hosianna, der Messias, er kommt, der ist endlich da, auf den wir gewartet haben. Er weiß, eigentlich wird er ihre Erwartungen enttäuschen. Und das sind vielleicht dieselben Menschen, die ihm später, die später zu Pilatus gerufen haben, kreuzigt ihn, weil er ihre Erwartungen enttäuscht hat. Weil er nicht der war, den sie erwartet haben. Obwohl er der Messias war, der Verheißene, der Gesalbte. Das heißt, wer war denn jetzt dieser Jesus? Wer war er denn, wenn er nicht der Eroberer war? Und warum ist das für uns eigentlich wichtig? Weil ich glaube, dass wir selber genau in derselben Gefahr stehen, dass wir diesen Jesus manchmal nur verschwommen wahrnehmen. Wir jubeln einem Jesus zu, wir rufen, wir singen Hosianna, wir sagen, gelobt sei der Herr. Aber ist es tatsächlich der Herr, den wir loben? Oder ist es nur unsere Vorstellung von ihm, die wir loben? Preise wir ihn tatsächlich als den Messias, der kam, um uns zu erlösen? Und ich glaube, wir sollten uns diese Frage nicht vorschnell von uns weisen. Weil es so oft so ist, dass wenn wir in einer Notlage sind, wie die Menschen damals in der Notlage waren, dann sagen wir, Herr, komm doch, hilf mir aus dieser Situation, hilf mir in meiner Krankheit, hilf mir in meinen Beziehungsproblemen, mein Geldproblem, was auch immer. Und dann kommt er, aber vielleicht nicht so, wie wir das gerne hätten. Und jubeln wir ihm dann immer noch zu, wenn er dann nicht so kommt. Wenn er dann vielleicht nicht als der Eroberer da ist, der mit der starken Hand eingreift und unsere Situation ändert. Jubeln wir ihm dann auch noch zu, wenn er nur kommt und sagt, ich bin hier, um dich von deiner Schuld zu befreien und dein Herz zu heilen. Auch wenn deine Situation vielleicht nicht geändert wird. Denn was ist er denn? Und Jesaja schreibt es über ihn. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren. Und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Das ist der Jesus, der in Jerusalem eingezogen ist. Und das ist derselbe Jesus, der in unser Leben einziehen will. Und die Frage ist, wollen wir diesem Jesus zujubeln? Nicht einem anderen Jesus. Und das bedeutet als erstes, dass ich vor mir selber zugeben muss und mir selber eingestehen muss, ich habe ein Problem tatsächlich. Ich bin tatsächlich jemand, der erlösungsbedürftig ist. Ich bin nicht perfekt. Ich habe Fehler gemacht. Ich mache Fehler, auch heute. Ich bin nicht vollkommen. Ich bin ein Versager eigentlich. Das sind die Menschen, für die Jesus gekommen ist. Nicht für die, die es drauf haben. Nicht für die, die sowieso ihr Leben auf die Reihe bekommen. Er ist natürlich für jeden Menschen gekommen. Aber als erstes müssen wir akzeptieren, Jesus, ich bin jemand, der zerbrochen ist innerlich. Ich bin jemand, der tatsächlich Heilung braucht. Ich habe Scherben in meinem Leben, ich habe Scherben in meinem Herzen. Ich habe Dinge falsch gemacht vor dir. Ich habe Dinge falsch gemacht bei anderen Menschen. Ich habe Menschen verletzt, die ich hätte heilen sollen. Ich habe Menschen enttäuscht, die ich nicht hätte enttäuschen dürfen. Und das ist das Erste, was wir, wenn wir diesem Jesus wirklich zujubeln wollen, der nach Jerusalem eingezogen ist. Dass wir als Erstes erkennen müssen, ich bin jemand, der diesen Friedensboten, diesen Messias braucht. Ich bin jemand, der einen Erlöser nötig hat, damit ich Frieden mit Gott habe. Und er ist der Jesus, dem nicht egal ist, was du tust, dem auch nicht egal ist, was ich tue. Er ist der Jesus, der zerbricht über unserer Schuld. Er ist der Jesus, der leidet über unsere Falschheit, über unsere Bosheit. Der leidet über dem, was wir anderen Menschen antun. Also können wir diesem Jesus wirklich aus Herzen zujubeln, und ich hoffe, dass wir das können. Dass wir tatsächlich in der Lage sind zu sagen, ja, Jesus, ich will. Ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich will, dass du Einzug hältst in mein Leben. Und dann will ich dir zurufen und sagen, Herr, hilf, Hosanna, er kommt, der Messias. Der, der mich erlösen wird, der mich befreien wird, der dich heil macht. Weil das ist das, was ihn woran ihm gelegen ist, dein Herz weich zu machen. Ich habe hier ein Bild von dem ein Gemälde von dem barmherzigen Samariter. Und das ist das, was Jesus möchte, dass wir ein Herz haben, das unsere Feinde liebt. Dass wir in der Lage sind, die zu lieben, die uns Böses tun. Und das leicht zu sagen, ja, klar will ich das, klar will ich diesen Jesus, nicht keinen anderen Jesus. Klar will ich, dass mein Herz geheilt wird, dass ich Frieden finde bei ihm. Aber wenn du das nächste Mal im Streit bist, dann kannst du dir genau diese Frage stellen. Will ich tatsächlich diesen Jesus? Will ich tatsächlich den, der mich auffordert zu vergeben, jedes Mal neu zu vergeben? Will ich tatsächlich den, der mir sagt, du sollst lieben auch die, die dich nicht lieben? Auch die, die dir Unrecht tun, die sollst du recht behandeln. Und deswegen mal heute meine Botschaft an euch und an mich ist, wollen wir heute diesen Jesus einladen? Willst du heute diesen Jesus einladen in dein Leben? Und sagen, Jesus, ich brauche tatsächlich dich. Ich bin innerlich zerbrochen. Ich habe Fehler gemacht. Deswegen brauche ich dich, dass du mich heil machst, dass du mir meine Fehler vergibst. Dass du mir meine Schuld vergibst, dass ich vor dir und vor Gott gerecht dastehen kann. Und dann macht er das, weil er gesagt hat, genau dafür ist er gekommen. Was ich auch aus der Jesaja-Stelle vorgelesen habe, er ist gekommen, damit wir frei sind von Schuld. Dass wir wieder ganz, dass wir wieder heil sind im Herzen und in unserem Leben das erleben dürfen. Und ich glaube, dass das eine Realität ist, die wir heute annehmen dürfen. Und deswegen, wenn wir jetzt zum Abendmahl kommen, dann möchte ich, dass ihr das tut in dem Bewusstsein, Ja zu diesem Jesus zu sagen. Ja zu diesem Jesus, der für dich und für mich gestorben ist. Der damals zum Palmsonntag in Jerusalem eingezogen ist und der jetzt auch in unser Leben einziehen will, in unsere Herzen einziehen will. Dieser Jesus in der Nacht, als er verraten war, da nahm er das Brot, er dankte. Er brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Wenn ihr esst, dann tut das zu meinem Gedächtnis. Genauso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Und er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut auch das zu meinem Gedächtnis. Wenn du diesen Jesus in dein Leben einladen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, Brot und Wein oder Traubensaft zu nehmen und Ja zu ihm zu sagen, Hosanna, Herr, hilf, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Amen.